Ja, dann wollen wir zusammen den Herrn anrufen. Wir wollen auf Gottes Wort antworten, das wir gerade gelesen haben, und dann auch gleich bitten, dass Gott auch unsere Wortbetrachtung miteinander segnet. Lass uns gemeinsam beten. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, und nur um Nichtigkeiten machen sie so viel Lärm. O Herr, wie gut beschreibst du das Denken des Menschen und die Vergänglichkeit des Menschen. Und so bitten wir dich, dass du auch uns die rechte Antwort darauf gibst, dass auch wir unsere Vergänglichkeit sehen und dass wir nach dem greifen und an dem uns festklammern, was ewig bleibt, nämlich das, was du gegeben hast. Gib, dass wir unsere Erfüllung und unseren Frieden nicht in den Dingen dieser Welt suchen, die wir loslassen müssen. Herr, erbarme dich, dass du uns eine klare Sicht gibst von der Hoffnung, die bleibt, von dem, was ewig ist, und dass du uns die Kraft gibst, sodass wir erwählen, was bleibt. Lass uns gerade als deine Kinder nach dem trachten, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Und dass du uns erlöst durch deine Macht von jedem irdischen Denken, von jeder irdischen Erfüllung. Herr, wir bitten dich, öffne unsere Augen und segne dein Wort an uns, dass wir im Glauben darauf antworten. Und wir danken dir, dass wir dich als den Auferstandenen wissen dürfen, Herr, dass du lebst, dass du deinen Jüngern erschienen bist, dass du dein Zeugnis aufgerichtet hast. Und wir danken dir nicht nur für die Verheißung des Heiligen Geistes, sondern für die Erfüllung, dass du ihn gesandt hast, um uns alles zu erklären und uns alles nahe zu bringen, was Christus für uns erworben hat. Und nun sieh doch, wir kommen genau aufgrund dieser Grundlage zu dir und bitten dich, dass du heute so an uns handelst, dass du uns die Augen öffnest für die Herrlichkeit Christi und die Herrlichkeit seines Todes und seiner Erlösung und die Vollkommenheit dieses Opfers und dass du in uns den Glauben wirkst und uns Freimütigkeit schenkst im Glauben, dass du den Zweifeln begegnest und all dem, was sich gegen dich erhebt und gegen die Erkenntnis deiner selbst. Wir bitten dich, dass du in unserer Mitte wirkst zum Ruhm deines Namens. Und wir danken dir für die Lieder, in denen wir dein Königtum besingen durften und deine Herrlichkeit und deine Macht. Und wir bitten dich, dass du auch unsere Augen öffnest, dass du König bist und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dass bei allem Trubel dieser Welt und aller Torheit und allen Entscheidungen und aller Unsicherheit du doch derselbe bist und die das Ende der Welt vorausgesagt hast, aber gleichzeitig bekundet hast und gesagt hast, dass du die Macht hast und alles ausführst nach deinem Willen und nach deinem Plan. Und züchtigst du die Erde durch die Gottlosigkeit, so gib uns, dass wir uns nicht abwenden von dir, dass unsere Herzen nicht hart werden und kalt werden, dass wir nicht Böses rechtfertigen, sondern Herr, dass wir zunehmen in der Liebe, in der Erwartung deiner Wiederkunft und gefestigt werden in dem, was du für uns bereitet hast. O segne uns, dass wir in dieser Zeit unsere Verantwortung wahrnehmen. Gib uns als deinem Volk, dass wir beten. Herr, dass wir dein Angesicht suchen, denn du hast bestimmt, dass wir freien Zutritt zu dir haben dürfen und dass du willst, dass wir vor dir erscheinen. Herr, du hast uns große, überaus große Verheißungen gegeben. Darum gib uns ein Leben auf der Grundlage dieser Verheißungen. Und wir bitten dich auch, dass du uns ein innerliches Ja gibst bei den persönlichen Führungen. Du kennst jeden Einzelnen. Die Herausforderung, die jeder Einzelne hat, Neid, Leid, Not, Schmerzen, Ungerechtigkeiten. Herr, du weißt, was jeder gerade ertragen muss und worunter er leidet. Wir bitten dich, gib uns, dass wir mit dem Herzen singen, was Gott tut, das ist wohlgetan. Nicht, weil wir deine Weisheit in allem sehen, sondern weil wir dir glauben. Denn du hast verheißen, dass du alles zum Guten mitwirken lässt. Du hast ein Wort dafür gegeben und darum gib uns Frieden in dir, ein innerliches Übereinstimmen damit, weil du weiser bist als wir. Danke, Herr, dass wir all das dir zu Füßen legen dürfen. Wir bitten dich in besonderer Weise auch für die, die krank sind, dass du ihnen begegnest, ihnen Kraft gibst, Frieden gibst in dieser Zeit, eine Erneuerung des inwendigen Menschen, so wie du es verheißen hast. Und wir bitten dich für die, die angefochten sind, dass du ihnen begegnest in ihren Anfechtungen und dass sie den Herrn sehen in seiner Herrlichkeit und die Erlösung. Und wir bitten dich für die, die dich noch nicht kennen, dass du heute in unsere Mitte kommst und dass das Werk deines Heiligen Geistes groß wird in unserer Mitte, um Christi willen. Nun gib Weisheit und Leitung im Nachdenken über dein Wort. Amen. Wir wollen uns heute einem der zentralsten Bibelverse des Neuen Testamentes zuwenden, und zwar dem Römerbrief, im Römerbrief Kapitel 3. Und ich möchte mit euch die Verse 21 bis 27a oder bis 27 lesen, 27 mitlesen. Römer 3 von 21 bis 27. Und obwohl ich glaube, dass das für viele sehr bekannt ist, was wir jetzt lesen, ist es auch für uns alle notwendig, immer wieder diese zentralen Wahrheiten des Evangeliums zu bedenken, darüber nachzudenken und uns gegenseitig zu helfen, auch unseren Glauben zu stärken und zu festigen, aber gleichzeitig auch zu sehen, warum wir uns dessen rühmen, was Gott durch Christus getan hat. Also ich lese Römer Kapitel 3. Ab Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wir wollen es heute so unter dem Thema betrachten, warum nur ein Glaube errettet. Und diese Aussage ist schon an sich ein Skandal in der heutigen Zeit, denn das darf es nicht geben. Und wir wollen darauf eingehen, einfach im Zusammenhang der Schrift, was die Schrift selbst darüber offenbart. Und ich habe das in drei Teile geteilt, und zwar, warum wir von Errettung reden, warum es allein der Glaube ist und dann der Glaube, der rettet, oder welcher Glaube denn rettet. Ich habe schon oft mit Leuten gesprochen, und wenn ich dann gesagt habe, dass nur ein Glaube errettet, dann war das für sie ein Anstoß, ein furchtbares Übel. Und sofort kam der Vorwurf, das ist doch überheblich zu meinen, dein Glaube würde erretten. Es wäre doch überheblich überhaupt sowas zu denken oder zu sagen. Würden wir da nicht einfach sagen, wir wissen es besser wie andere? Und es stimmt, es wäre überheblich, wenn wir uns das selbst ausgedacht hätten. Und es wäre überheblich, wenn es meine Position wäre und meine Meinung, dass nur mein Glaube errettet. Aber hier ist genau das Problem. Wenn mein Glaube nur mein Glaube ist, dann ist es kein Glaube, der errettet. Aber wenn es der Herr Jesus Christus ist, der diese Aussagen macht, und wenn es der Herr Jesus Christus ist, der selber bezeugt, welcher Glaube errettet, dann wäre es überheblich von mir, etwas anderes zu sagen und etwas anderes zu behaupten, als das, was der Herr Jesus gesagt hat. Weil ich würde sagen, ich weiß es besser wie er. Ich könnte das sagen und ich könnte einfach davon ausgehen, dass jeder Mensch seine Meinung hat und dass jede Meinung und jeder Glaube gleich ist. Das könnte ich dann sagen. Aber eins würde ich damit schon direkt sagen, nämlich dass ich Jesus nicht vertraue, dass sein Urteil für mich nicht der Maßstab ist, sondern dass ich meine Meinung und die Meinung der Mehrheit oder der Menschen selbst als Grundlage für meine Entscheidung und für mein Denken habe. Aber dieser Text bietet uns sehr viele Hilfen an, genauer hineinzuschauen. Und darum bitte ich euch, wirklich euch, dass wir uns gemeinsam die Mühe machen, uns diese Frage zu stellen, auch am Hand des Textes. Aber bevor wir sozusagen auf den Glauben eingehen, müssen wir uns die Frage stellen, warum wir überhaupt von Errettung reden. Denn Paulus in Kapitel 3 hat viele Themen vorher angesprochen, die sehr, sehr entscheidend sind und die auch für uns sehr entscheidend sind und für die ganze Menschheit. Warum muss ich denn überhaupt von Errettung reden? Warum ist überhaupt das Thema der Errettung so wichtig? Und die erste Antwort, die ich geben muss und will, ist, weil es einen Gott und einen Schöpfer gibt. Weil Gott, der Herr, der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Aber nicht nur ist er der Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern er ist auch der Richter. Der die Maßstäbe aufrichtet, vor dem jeder Mensch stehen muss. Wir werden es gleich noch anschauen. Aber der eigentliche Grund, warum wir von Errettung reden von diesem Gott, offenbar zeigt uns Paulus in Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, und ich lese euch nur oder uns nur den Vers 18 und 19 vor, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten oder niederhalten. Und jetzt zeigt er den Grund, warum sie das machen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbart hat. Dieser Schöpfer des Himmels und der Erde, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das ist das Zeugnis von den Aposteln, von Paulus, von allen anderen Aposteln. Er sagt uns, dass er zornig ist über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und genau hier ist der Punkt, warum dieses Thema der Errettung so entscheidend ist. Denn wir alle wissen eins, wie wir es heute so schön im Psalm gelesen haben, wie vergänglich wir sind. Und jemand hat es mal sehr gut gesagt, das Sicherste, wovon wir ausgehen dürfen, was jeder Mensch weiß, ist, dass wir sterben müssen. Es wird niemand ewig leben. Und es mag ein paar Jahre dauern, es mag ein paar Tage dauern oder es wird ein paar mehr Jahre dauern, aber die Bibel vergleicht selbst das Leben eines alten Mannes auf dieser Erde mit einem Hauch, mit einer Blume, die heute blüht und morgen vergeht. Dieses Bild hat nichts mit unserem Gefühl zu tun, sondern dieses Bild hat etwas zu tun mit dem Vergleich zur Ewigkeit, mit dem, was es bedeutet, dass wir eine ewige Seele von Gott haben. Und dass das Leben hier auf der Erde im Vergleich zur Ewigkeit nur ein Hauch ist. Und wir machen einmal und schon ist vorbei. Und es soll uns das Gefühl geben, das Verständnis dafür geben, was diese Zeit des Lebens und mag es 90 Jahre ist, wirklich ist. Und es ist dem Menschen gesetzt zu sterben und danach das Gericht, dann steht der Mensch vor dem allmächtigen Gott und Schöpfer. Und uns sagt die Bibel, dass der Zorn Gottes über den Menschen steht, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gott ist zornig. Genau das ist unser Thema. Warum ist Gott zornig? Weil Gott ein heiliger Gott ist. Gott ist heilig und heilig bedeutet einfach, dass dieser Gott, von dem wir reden, der Himmel und Erde gemacht hat, ein Gott ist, der sich nicht mit Sünde versöhnen kann und sich nie mit Sünde versöhnen wird. Er hat Gerechtigkeit aufgerichtet und er als Schöpfer hat den Menschen vollkommen und gut gemacht. Es gibt hier ein einfaches Bild. Wenn jemand sich sehr viel Mühe gemacht hat, irgendetwas zu schaffen und zu bauen, dann ist er der, der am meisten entsetzt ist und betrübt ist und darunter leidet, wenn jemand kommt und es zerstört. Und wenn er jemanden sieht, der aktiv das Ziel hat, etwas zu zerstören, was er gemacht hat, wird er der Erste sein, der sich gegen ihn stellt und sagen wird, nein, das lasse ich nicht zu. Aber seht, das ist genau das, was der Sündenfall mit sich gebracht hat, nämlich dass durch den Sündenfall, dass der Mensch von Gott abgefallen ist, wir als Menschen so von der Sünde beherrscht werden, dass wir aktive Zerstörer der Herrlichkeit Gottes sind, die Gott in uns gelegt hat. Wir sind Zerstörer der Schöpfung. Und sollte Gott zuschauen, wie wir die Schöpfung zerstören, uns selbst und gegenseitig? Und davon redet er dann in Römer 1 später. Er sagt, Gott hat die Menschen dahingegeben, sich gegenseitig zugrunde zu richten. Wir wissen aus dem Kontext der ganzen Bibel, dass selbst das, dass Gott, wenn er die Gottlosigkeit überhand nehmen lässt, so dass Bosheit mit Bosheit bestraft wird, es tut in seinem Erbarmen, denn er nennt es im Hesekiel die Zuchtrute der Gottlosigkeit. Er sagt, wenn das Unrecht überhand nimmt, dann ist es Gottes Zuchtrute für die Gottlosigkeit und er will uns damit lehren, was wir nicht einsehen wollen, nämlich, dass wir gar keine guten Menschen sind. Nämlich, dass wir von durch und durch böse sind und dass wir dadurch, dass wir das Böse an uns selbst erfahren, erstmal merken, wie böse das wirklich ist. Wenn jemand geknechtet wird, oder sagen wir mal ganz einfach, ein einfaches Bild, ein Chef, ist ständig launisch und demütigend für seine Angestellten. Oft merkt er das gar nicht, bis er pleite geht und dann selbst irgendwo Angestellter wird und den gleichen Chef bekommt. Also einen Chef bekommt mit den gleichen Charakterzügen, die er selber hatte. Eine Mutter sagte mir das mal, sie hatte eine 10-jährige Tochter, da sagte sie, ich habe meine Mutter gehasst für diese und diese und diese und diese Eigenschaften, sagt sie. Und heute merke ich, ich bin die Mutter. Und das ist, was Gott tut. Gott gibt den Menschen dahin, sich gegenseitig zugrunde zu richten, damit er erkennt, was die Bosheit seines Herzens ist, aber auch vor allem, damit er nicht mehr stehen bleibt beim Fingerzeigen auf andere, sondern merkt, dass er selbst der ist, der sich und andere ruiniert. Die Bibel hat einen einfachen Begriff dafür. Paulus brauchte später, er sagt, was ist die Bosheit des Menschen? Alle Menschen sind Lügner. Und dann fasst das zusammen und sagt, Verwüstung und Elend bezeichnet ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das Bild, was er gebraucht, ist das Bild vom Krieg. Also, wir kennen das ja von den Filmen, aber wir kennen es auch von der Geschichte, von alten Bildern aus dem Krieg. Wenn ein Heer durch ein Gebiet gezogen ist, dann schaut euch die Dörfer an, und die Städte, und wir haben es heute täglich, wenn wir Bilder von der Ukraine sehen oder von Israel, wir sehen die Bilder der Zerstörung und der Verwüstung. Das ist, was Krieg hinter sich lässt. Was wir aber nicht sehen, ist, dass diese Verwüstungen in den Seelen passieren, durch Neid, durch Hass, durch Zorn, durch Selbstsucht und. Und der ganze Streit und die ganze Auflehnung und der Unfriede des Herzens, den können wir nicht sehen. Wir sehen da nicht die Zerstörung, weil das ist ein hübsches Gesicht, hübsche Kleidung und so weiter. Und wir merken nicht, dass innen alles brodelt. Und zwar in Auflehnung gegen Gott. Die Seele ist zerstört. Durch Sünde, durch Sünde. Und Gott ist heilig. Und Gott ist heilig. Und der Gott, der den Menschen gemacht hat zu seinem Bild, er wird nicht einfach so zuschauen, wie das, was er geschaffen hat, ruiniert wird. Im Gegenteil. Er sagt, er wird alle Gottlosigkeit richten und alle Sünde vor ein Gericht bringen. Es ist dem Menschen Gesetz zu sterben und danach das Gericht. Wenn wir von Rettung reden, dann bedeutet es, dass der Mensch genau davon errettet werden muss. Er muss nicht nur von seiner Sünde gerettet werden, sondern es gibt für ihn keine Hoffnung, weil er durch diesen Zustand, in dem er geboren wird, ein Feind Gottes ist, ein Rebell, ein Zerstörer der Schöpfung Gottes, ein Verächter Gottes, jemand, aber nicht nur ein Verächter, sondern jemand, der einen Komplott plant, um Gott von seinen Thron zu stürzen und sich selbst auf den Thron Gottes zu stellen. Und allein der Gedanke, dass du der Maßstab deines Lebens bist und der Maßstab dessen, was gut und böse ist, und dass du tun kannst, was du willst, ist nichts anderes als eine Aussage gegen Gott, die einfach nur sagt, wer ist Gott, dass ich ihm gehorchen sollte? Und deswegen heißt es in dem Evangelium, Gott gebietet allen Menschen überall umzukehren. Weil er einen Tag festgelegt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Warum muss also der Mensch errettet werden? Warum reden wir von Errettung? Nun, genau deswegen, weil der Mensch unter der Herrschaft der Sünde, unter der Sklaverei der Sünde ist, und weil er unter dieser Sklaverei alles zerstört, was Gott geschaffen hat, aber weil er vor diesem Gott verantwortlich bleibt und nie aus der Verantwortung herauskommt, sondern dass Gott bestimmt hat, dass jeder Mensch am Ende seines Lebens oder wenn er wiederkommt, das ist je nachdem, zu welcher Zeit wir leben, dann vor ihm stehen wird und Rechenschaft ablegen muss über alle Gottlosigkeit und Sünde, die er begangen hat. Und hier genau ist das Problem. Du kannst vor diesem Gott mit deinem natürlichen Zustand, kannst du vor Gott nicht bestehen. Und Gott hat ausdrücklich gesagt, dass der Zorn Gottes über jeden Menschen ist, wegen der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und wenn wir nicht eine Gerechtigkeit haben, die der Pharisäer und Schriftgelehrten, das haben wir vor kurzem gehabt, bei Weitem übertrifft, so werden wir nicht bestehen können vor diesem Gott. Und Jesus war der, der am meisten davon gesprochen hat, dass Sünde so zerstörerisch ist, dass es besser ist, wir erleiden Schaden an unserem Leib. Ja, in dem Bild, wenn er sagt, reiß dein Auge aus, hack deine Hand ab, hack deinen Fuß ab, sagt er, es ist besser, dass du einhändig durchs Leben gehst, dass du einäugig durchs Leben gehst, als dass du auf ewig verdammt wirst, unter dem Zorn Gottes, wo das Feuer nicht erlischt, wo der Wurm nicht stirbt. Jesus betont es in solch einer besonderen Weise. Und darum ist es so entscheidend, dass was für viele einfach klar ist, es uns einfach neu vor Augen ist, Errettung ist das zentrale Thema des Lebens des Menschen. Errettung ist das Entscheidende für unser Leben und für die Ewigkeit. Wir brauchen Errettung. Und jetzt kommen wir zum Punkt, warum aber nur ein Glaube errettet. Die Bibel gibt uns die Antwort, warum es der Glaube ist. Wir wollen erst schauen, warum es der Glaube ist und dann, warum es nur ein Glaube ist. Es ist der Glaube, weil der Glaube sich an etwas klammert, was nicht in ihm selbst ist. Darum ist der Glaube. Und das möchte ich euch hier nochmal vom Text her zeigen. Paulus hat es zum Beispiel in Römer 4 von Abraham gesagt, der ja als der Vater des Glaubens gilt. Römer 4, Vers 5. Ich lese mal Vers 4, damit Römer 4, Vers 4, also mit dazu, damit wir den Zusammenhang haben. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Nun, warum beziehe ich das auf Abraham? Weil die Verse vorher genau diese Frage stellen. Vers 1, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Wir sehen etwas von dem Glauben Abrahams. Abraham hatte einen Glauben und dieser Glaube sagt, und hier wird uns der Inhalt seines Glaubens gezeigt, nämlich er glaubte an den Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Was bedeutet es? Was bedeuten diese Verse? Oder was sagen uns diese Verse über das Urteil Abrahams über sich selbst? Er sagt, ich, Abraham, urteile, dass ich ein Gottloser bin. Aber ich habe eins verstanden, Gott ist ein Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Hier sind wir beim ganz wichtigen Punkt, nämlich Rechtfertigung, was bedeutet es? Wir werden aber später genau darauf zu sprechen kommen. Er glaubte, dass Gott ein Gott ist, der den Gottlosen rechtfertigt. Warum es nur der Glaube ist, zeigt einfach etwas sehr, sehr Entscheidendes. Nämlich der Glaube bekennt, dass etwas geschehen muss außerhalb vom Menschen. Aber der Glaube ist weit mehr. Ne? Der Glaube ist ja etwas, was das ganze Leben des Menschen durchzieht. Der Mensch setzt sein Vertrauen auf Dinge, auf Entscheidungen, auf Taten und immer, wir können gar nicht ohne Glauben leben. Immer in allen Dingen haben wir Glaubensaussagen oder machen wir Glaubensaussagen, ob wir uns deren bewusst sind oder nicht, aber wir machen Glaubensaussagen und in diesen Glaubensaussagen bekennen wir, worauf unser Fundament gegründet ist. Und jetzt muss ich etwas vielleicht dazu erklären. Wir reden heute oft von einem Glauben, also wir reden oft vom Glauben als eine Vorstellung vom Jenseitigen, von einem Gott, von einer Religion, also von einem Konzept, was Glaube ist. Aber was wir selbst im christlichen Bereich immer wieder hören und merken ist, dass Glaube, dass wir den Fokus auf den Glauben selbst richten. Und das ist die Torheit. Ich erkläre das jetzt, warum. Das Wort Glaube kommt aus dem Wort Vertrauen. Wenn ich die Frage stelle, was glaubst du, dann kann ich genauso gut und dann hilft es uns, die Bedeutung zu sehen, wenn wir die Frage stellen, worauf vertraust du in den Entscheidungen deines Lebens? Worauf vertraust du? Was ist die Grundlage deiner Entscheidungen? Fromme Menschen haben oft fromme Argumente, aber ihre Entscheidungen belegen, was sie wirklich glauben. Und es ist etwas sehr Wichtiges, dass wir das bemerken, dass wir merken, dass unser Leben oft andere Aussagen macht als das, was wir mit dem Mund bekennen. Und es hilft uns, wenn wir anfangen, unser Leben anzuschauen und zu sagen, worauf setze ich mein Vertrauen? Also wenn jemand sagt, ich erwarte darauf, dass der Herr kommen wird und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft und er geht hin und betrügt seine Nachbarn, dann beweist sein Leben, dass er das nicht tut. Und wenn alle seine Entscheidungen eigentlich sagen, es kommt darauf an, was ich jetzt und hier habe, und dafür bin ich sogar bereit, Unrecht zu tun, dann beweist sein Leben, dann beweisen die Entscheidungen seines Lebens, dass das nicht stimmt. Wenn jemand sagt, ich glaube an die Erlösung, aber er hält fest an seinen Sünden und er will sie behalten, dann sagt er, ich glaube nicht an die Erlösung, ich will sie auch gar nicht haben. Es ist etwas Abstraktes, etwas Fernes. Aber schaut, das ist das Wichtige. Glaube ist nicht das, was wir für ein Konzept als Konzept in der Religion halten, sondern Glaube ist das, worauf ich meine Entscheidungen gründe. Und nun lehrt uns Paulus, dass nur der Glaube durch den Glauben der Mensch errettet wird. Und er zeigt uns, dass der Glaube etwas ausschließt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der wahre Glaube bekennt die Unfähigkeit des Menschen, mit eigenen Mitteln Gottes Wohlwollen zu erlangen, weil er durch und durch sündig ist. Und damit beginnt auch unser Text. Wir schauen uns Römer 3, Vers 23 an. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist eine Zusammenfassung dessen, was er bis jetzt gesagt hat. Das ist aber nicht natürlich, diese Aussage zu machen. Er kommt hier zu dem Schluss, er sagt, wir kommen zu dem Schluss. Und das bedeutet, er schaut auf sein Leben und schaut auf das Leben seiner Mitmenschen. Er schaut auf die Religiösen und er schaut auf die Nichtreligiösen. Und er sagt, alle zusammen, ob wir nun, wen wir auch anschauen, und er zitiert die Psalmen und sagt, in den Psalmen sagt Gott, dass Gott die ganze Erde durchforscht und dass Gott überall einen Menschen sucht, der gerecht ist, und Gott findet keinen. Und hier gibt es einen großen Unterschied zwischen Gott und uns. Wir finden meistens einen. Und zwar hier, bei uns selbst. Wir finden einen, der gerechter ist wie die anderen und einen, der sich selbst rechtfertigt und einen, der in seinen Werken eine gewisse Gerechtigkeit findet. Und die meisten Menschen gehen über die Erde und sie sind überzeugt, dass Gott mit ihnen ganz zufrieden sein muss. Aber die ganze Logik baut auf das, was Gott dem Volk Juda vorwirft, nämlich er sagt, deine Gottlosigkeit ist so schlimm, dass alle Völker um dich herum sich als gerecht ansehen müssen, wenn sie deine Gottlosigkeit sehen. Und das ist, was wir machen. Ne? Wir sehen um uns herum wir finden um uns herum immer größere Gottlosigkeit. Und das Interessante ist, wir sehen, was wir suchen. Wir sehen, was wir suchen. Wenn ich meine Gerechtigkeit suche, dann sehe ich bei den anderen die Fehler, damit ich gerechter bin, damit ich besser dastehe. Und das ist eine Riesenverlogenheit des Menschen, und es passt alles zusammen mit dem, was in Römer 1 gesagt hat. Alle Menschen in Römer 1 gesagt hat, wir unterdrücken die Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Und was in Römer 3 sagt, nämlich, dass alle Menschen Lügner sind. Wir belügen uns selbst nur, damit wir Frieden haben, so zu bleiben, wie wir sind. Die Sündhaftigkeit des Menschen. Und Paulus kommt hier zu dem Ergebnis und sagt, nein, wenn wir genau hinschauen, wenn wir den Menschen anschauen und sein Handeln betrachten, dann müssen wir eins sehen, das Leben des Menschen beweist, dass es jedem an dem fehlt, an den Eigenschaften fehlt, die er vor Gott haben muss und braucht. Und dass er mit und dass er so, wie er ist, vor diesem Gott nicht bestehen kann. Paulus hat zwei Beweise gebracht, nämlich das eigene Gewissen und das des Gesetzes. Er zeigt, dass der Mensch sich selbst gegenseitig anklagt und dass er andere verurteilt. Das haben wir gerade in der Praxis angeschaut. Und er zeigt durch sein Verhalten, wie er andere beurteilt, dass er genau weiß, was Sünde ist und was böse ist, auch wenn er eine entstellte Sicht hat von Ungerechtigkeit und Bosheit. So zeigt doch sein eigenes Urteil über andere, dass er nicht schuldlos ist. Und hier gebe ich nur eine ganz einfache Hilfe. Überall, wo du dich über andere Leute ärgerst und immer wieder ärgerst, da stell dir die ganz einfache Frage, wo finde ich diese Sünden, die gleichen Sünden in meinem Leben? Und Jesus zeigt uns sehr deutlich in der Bergpredigt, dass meistens der Splitter im Auge des Bruders uns da auffällt, wo wir den Balken haben. Die schwierigsten Personen sind die, bei denen wir die Splitter unserer eigenen Sünde sehen. Mit denen haben wir die größten Probleme. Eltern, die ihr Herz ein bisschen kennengelernt haben, die merken, die Kinder, die sie am meisten provozieren, sind die Kinder, die ihnen am ähnlichsten sind. Da, wo sie am meisten ausrasten, da konfrontiert sie das Kind mit ihrer eigenen Sünde. Das ist die Bosheit des Menschen. Also das Gewissen, das eigene Urteil. Und Paulus geht aber einen Schritt weiter und sagt, Gottes Gesetz kommt in das Leben des Menschen und dieses Gesetz offenbart, dass der Mensch keine Gerechtigkeit hat. Gottes Gesetz zeigt die Gerechtigkeit Gottes, stellt den Menschen vor den Spiegel der Wahrheit, nämlich das, was Gott, wie Gott den Menschen beurteilt und sieht und wie er die Menschen richten wird. Wir lesen es in Johannes 5. Wir haben diese Woche darüber gesprochen. Wir lesen es in Johannes 5. In Johannes 5 sagt Jesus, nicht ich werde euch richten, das Gesetz Moses wird euch richten. Und er sagt es dem Volk, den Israeliten, die so religiös waren, so hingegeben waren, aber er zeigt ihnen, dass dieses Gesetz, Gottes Gesetz, so vollkommen ist, dass wenn der Mensch bereit ist, sich dem zu stellen und sich unter das Licht dieses Gesetzes stellt, er sehr bald merken wird, dass er durch und durch ungerecht ist. Jesus macht es deutlich in der Bergpredigt, dass er zeigt, dass die Anwendung der Gebote nicht auf das Äußerliche beziehen, sondern dass das zehnte Gebot zeigt, das zehnte Gebot, nämlich du sollst nicht begehren, zeigt, dass die Sünde im Herzen beginnt. Und Gott, der unser Schöpfer ist, beurteilt unser Herz. Wenn du irgendwo noch an deine eigene Gerechtigkeit glaubst, nimm die Bergpredigt, nämlich die Auslegung des Herrn Jesus selbst über dieses Gesetz Gottes und bitte Gott, dir dein Leben neben das Gesetz oder neben die Bergpredigt zu legen. Und du wirst merken, nicht nur, dass du nicht nur ein bisschen Gerechtigkeit, dass du doch noch ein bisschen Gerechtigkeit hast, also nicht nur, dass du wenig Gerechtigkeit hast, sondern im Gegenteil, dass du durch und durch ungerecht bist und nichts hast, was Gott von dir fordert. Luther war genau an dem Punkt. Und als er den Römerbrief las, dann schreibt er so, ich hasste das Wort Gerechtigkeit Gottes. Ich hasste das Wort Gerechtigkeit Gottes. Warum? Weil er merkte, überall, in jedem Bereich seines Lebens, fehlte ihm diese Gerechtigkeit Gottes, mit der er vor Gott stehen konnte, bis der Herr ihm die Augen öffnete und merkte, dass diese Gerechtigkeit Gottes nicht die Gerechtigkeit ist, die er Gott entgegenbringt, sondern die Gerechtigkeit, die Gott selbst dem Menschen schenkt. Aber erstmal müssen wir verstehen, dass dieses Gesetz Gottes jeden Menschen verurteilt. In Kapitel 2, Römer 2, sagt Paulus das so, Er sagt Herrlichkeit, also Römer Kapitel 2, Vers 10, Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Was für eine Verheißung, was für ein Segen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut. Aber diese Verheißung ist unser Urteil, ist unser Gericht, ist unser Schrecken oder muss unser Schrecken sein, denn niemand tut das Gute vor Gott. Deswegen gilt vom Gesetz her Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Und gemeint ist der, der Gott nicht so kennt wie der Jude. Warum? Weil wir eben dieses Problem der Sünde haben. Und das Gesetz macht Folgendes. Gott sendet das Gesetz, um uns mit seiner Gerechtigkeit zu konfrontieren. Was macht der Mensch durch den Betrug der Sünde? Er pervertiert das Gesetz, um sich selbst zu rechtfertigen. Aber das Gesetz ist von Gott gegeben, um dich an die Wand zu stellen, und zwar so an die Wand zu stellen, dass du sagst, es ist hoffnungslos verloren mit mir. Dieses Gesetz richtet mich hin. Es tötet mich. Warum? Weil ich nicht gut bin. Das Gesetz aber gut ist. Paulus macht es in Römer 7. Er sagt, das Gute hat mir den Tod gebracht. Aber genau hier ist die Hoffnung dieser Botschaft. Aber noch einmal eine kurze Antwort auf, warum es nur ein Glaube ist, der rettet. Und dann werden wir sehen, welcher Glaube denn rettet. Der Glaube, der wirklich rettet. Ich habe versucht, mir das durch ein Beispiel deutlich zu machen. Sagen wir mal, du bist auf einer Insel und auf dieser Insel gibt es 6 Hubschrauber. Und jetzt wird angekündigt, dass ein großer Tsunami kommen wird und die ganze Insel überschwemmen wird. Alle laufen zusammen zum Landeplatz, um dort in einem Hubschrauber zu steigen. Und nur ein Mann ruft mit aller Vehemenz, kommt hier in diesen Hubschrauber. Dieser Hubschrauber sieht aber nicht gut aus. Die Farbe ist ab. Ist nicht der schönste, da gibt es viel luxuriösere Hubschrauber als dieser eine. Aber er ist überzeugt, er ruft, er sagt, nein, nur dieser Hubschrauber wird er retten. Nur dieser Hubschrauber bringt euch über das Meer, nur durch diesen könnt ihr rettet werden. Und alle anderen sagen, was bist du so überheblich, wie kannst du so etwas sagen? Und stimmt, solange sie auf dem Boden sind, könnten sie das sagen, dass dieser Mann überheblich ist. Warum? Weil sie nicht nachgeforscht haben, warum er das sagt, was die Grundlage ist. Das Ende ist, nur dieser Hubschrauber hat genug Sprit, über das Meer zu kommen. Alle anderen können abheben. Alle anderen sind vielleicht komfortabler und sicherer. Aber sie werden das rettende Ufer nicht erreichen, weil einfach keine Kraft drin ist, um sie dahin zu bringen, wo sie hinkommen müssen. Und was hilft es dann, wenn ein Hubschrauber 10 Kilometer fliegt, der andere 100, der nächste 500, aber er nicht ans Ziel kommt? Gar nichts. Es ist nur eine Verzögerung des Endes, aber es ist keine Sicherheit. Und der gewusste, wie viel Sprit in jedem Hubschrauber ist, sagt, dass nur in diesem Hubschrauber Sicherheit ist, war nicht überheblich. Sondern er sprach von einer Tatsache. Seht, das ist ein schlechtes Bild und trotzdem ist es ein gutes Bild, denke ich, weil nur Jesus selbst genau weiß, was du vor Gott brauchst. Und er uns sehr klar gesagt hat, was wir brauchen zu unserer Rettung. Und er ist der Einzige, der von der Ewigkeit kam, Mensch wurde und auferstanden ist von den Toten. Und unser Vers ist das, was Gott selbst, was Jesus Christus selbst dem Paulus mitgeteilt hat und seinen Jüngern und seinen Aposteln und es sie aufschreiben ließ, um ihnen zu sagen, dass dies der einzige Weg, der Errettung ist. Der einzige Glaube. Nun, es ist der einzige Glaube aus dem einfachen Grund, weil dieser Glaube genau dem entspricht, wer wir als Menschen sind. Und weil das, was Gott hier getan hat, ein sicheres, das einzig sichere, tragbare Fundament ist. Vielleicht hier als Übergang vom letzten Punkt zu diesem Punkt. Und es ist so einfach, das festzustellen, dass dies der einzige Glaube ist, der errettet, weil alle anderen Religionen und Glaubensinhalte am Ende, und ich nehme die christliche Religion mit hinein, weil die christliche Religion letztendlich genau dazu hingekommen ist, was alle anderen Religionen auch bieten, eine Möglichkeit, sich selbst das anzueignen, was Gott von dem Menschen fordert. Jede Religion glaubt an die Fähigkeit des Menschen, etwas zu tun, um Gott zu gefallen. Der einzige Weg, der das verleugnet, ist der Weg der Bibel. Es ist so. Deswegen sage ich manchmal, wenn du von dir glaubst, dass du etwas tun könntest, um vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen, dass Gott mit dir zufrieden ist, dann such dir aus allen Religionen die passendste aus, aber du wirst damit zugrunde gehen. Aber wenn du verstanden hast, dass du durch und durch verderbt bist und dem Urteil Gottes zustimmst über deinen Zustand und über die Sündhaftigkeit, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und dieses Urteil über dich fällst, dass du nichts tun kannst, als nur deine Schuld vor Gott zu vermehren, wie Luther, wie viele andere, wir alle, die den rettenden Glauben ergriffen haben, dann gibt es für dich nur eine Hoffnung, und zwar dieser Glaube, wo Gott alles tut, was du brauchst, um errettet zu werden. Und hier sind wir beim Zentrum dessen, was Gott nämlich getan hat, um den Menschen zu retten. Gott hat die Fähigkeit des Menschen ausgeschlossen, zu seiner Errettung etwas beizutragen. Und das ist die Sicherheit. Und das ist die Sicherheit. Und Gott hat die Möglichkeit des Menschen, die Errettung, seinen Teil in der Rettung hinbeizufügen, ausgeschlossen. Und das ist die Sicherheit. Warum ist das die Sicherheit? Weil der unsicherste Faktor du selbst bist mit deinem verderbten Herzen. Gott aber, bei Gott ist Sicherheit. Und schaut, welche Sicherheit er geschaffen hat. Wir haben es bei Abraham gesehen. Abraham glaubte dem Gott, der den Gottlosen rettet. Und Paulus erklärt das hier sehr einfach. Er sagt, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist so zusammengepackt. Hier sind so entscheidende Worte mit drinne, dass wir das gar nicht in dieser Zeit überhaupt alles füllen können. Er sagt, wir werden erstens ohne Verdienst gerechtfertigt. Aber wollen wir nochmal auf das Wort gerechtfertigt anschauen? Gerechtfertigt bedeutet im Sinne des Römerbriefes und der Bibel, dass du vor Gott eine Gerechtigkeit bekommst, die so vollkommen ist, dass Gott selbst nichts Unrechtes findet. Gott spricht dich gerecht. Paulus gebraucht hier ein Wort, das man aus dem Gerichtssaal kennt. Der Richter kommt zu einem Ergebnis, er fällt das Urteil, nachdem alle Untersuchungen gemacht worden sind, und sein Schluss ist, dieser Mensch ist gerecht. Dieser Mensch ist gerecht. Und er sagt hier, dass Gott etwas tut, nämlich Gott rechtfertigt den Sünder, also die, die gesündigt haben, Vers 23, ohne Verdienst. Ohne Verdienst. Ohne dass sie etwas dazu beigetragen haben, ohne dass sie eine Zusatzleistung erbracht haben. Ja, wir könnten sogar sagen, trotz ihres Verdienstes, nämlich trotz ihrer Verderbtheit und trotz ihrer Sünden, rechtfertigt Gott den Ungerechten. Wir haben es heute Morgen im Jesaja gehabt, dass Gott zu dem gottlosen Volk Israel sagt, kommt her zu mir, lasst uns miteinander vor Gericht treten. Wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Wenn sie rot sind wie Scharlach, sollen sie wie Wolle werden. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Und dann fügt er nächstes Wort hinzu und sagt, durch seine Gnade. Und Gnade geht vom Handeln Gottes aus, von einem Charakterzug Gottes, nämlich dass Gott sich herabneigt und den Menschen Dinge gibt, dem Menschen etwas gibt, dem Menschen das gibt, was er nicht verdient hat. Gnade bedeutet, Gott begnadigt ihn, obwohl er Strafe verdient hat. Gott schenkt ihm Dinge, ohne dass er es verdient hat, aber es ist nicht nur so, ohne dass er etwas Gutes verdient hat, sondern es ist noch viel mehr, diese Gnade ist noch viel größer, nämlich obwohl er Strafe verdient hat, vergibt ihm Gott alle Übertretungen. Aber auch in der Hinsicht gibt es eine Grenze, denn Gott vergibt nicht nur alle Übertretungen, sondern Gott beschenkt noch mit Segnungen, die so groß sind, dass der die Gnade empfängt, das Ausmaß all der Güter nicht mal begreifen kann, noch ersehen kann. Um es deutlich zu machen, Gott vergibt also dem Menschen nicht nur sein Unrecht, sondern er schenkt ihm auch eine Gerechtigkeit, sodass er alles hat, um vor Gott zu bestehen. Aber in diesem Gnadengeschenk gibt er noch weit mehr. Er gibt ihm das Leben für Gott und er gibt ihm eine Ewigkeit in Herrlichkeit mit Gott, mit Reichtümern, dass Petrus davon sagt, wir haben ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil in dem Himmel, das aufbewahrt wird für uns. Und dann sagt er, worin die Grundlage dieser Gnade ist, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das Wort Erlösung spricht von dem Loskauf. Nämlich, er sagt, hier wurde ein Preis bezahlt und dieser Preis wurde von Jesus Christus bezahlt für jeden, der glaubt. Und das bringt er jetzt den Gläubigen, jetzt bringt er das den Adressaten nochmal näher und sagt, wie hat Gott das gemacht? Wie hat Christus die Erlösung erkauft? Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Er hat Christus zum Sühnopfer gemacht. Im Griechischen steht hier das Wort Hilasterion und in der Septuaginta wird dieses Wort für den Sühnedeckel gebraucht im Alten Testament. Das hilft uns, wenn wir wissen, was da passiert ist auf dem Sühnedeckel. Der Sühnedeckel war der Ort der Gegenwart Gottes im Volke Israel. Der Sühnedeckel war der Deckel von der Bundeslade und in der Bundeslade war das Gesetz Gottes. Gottes heilige Forderungen, aber der Bund, der zwischen ihnen und dem Menschen stand. Und dieser Bund wurde ständig übertreten vom Volke Israel. Sie konnten diesen Bund nicht halten, sondern ständig übertraten sie diesen Bund und haben so diesen Bund gebrochen. Und Gott in seiner großen Barmherzigkeit, ihr wisst es ja, sobald Gott den Bund gegeben hatte, machten sie das goldene Kalb und beteten das Kalb an. Der Bund war gebrochen, er konnte so nicht bestehen bleiben. Was macht Gott? Schon bevor sie den Bund gebrochen haben, gibt er ihnen die Stiftshütte mit den Opfern. Und mit diesem Sühnedeckel und mit dieser Bundeslade, wo das Gesetz verwahrt wird. Und nun kommt der hohe Priester und er bringt das Lamm. Er bringt erstmal den Stier für sich und er schlachtet den Stier und nimmt das Blut von dem Stier und geht in das Allerheiligste hinein und spritzt das Blut auf den Sühnedeckel. Und es sollte bedeuten, Gott schaut auf seinen Bund und er sieht, dass Blut auf dem Deckel ist. Und wenn er seinen Bund sieht, dann sieht er, dass der Stellvertreter gestorben ist. Das Blut ist vergossen worden. Und der Priester stirbt nicht, sondern er bleibt am Leben. Und seine Sünden werden weggetan, seine Sünden werden ihm vergeben. Und nun geht der Priester raus und er nimmt das Tier für das ganze Volk und er schlachtet das Tier. Und opfert es und er fängt das Blut auf und geht wieder hinein in die Bundeslade. Und wieder nimmt er das Blut und sprengt es auf den Altar, und zwar für die Sünden des ganzen Volkes. Und wiederum sagt er damit, Gott schaut auf seinen Bund. Aber wenn er den Bund sieht, dann sieht er nicht nur, dass der Bund gebrochen wurde, sondern er sieht, dass der Stellvertreter gestorben ist. Die Sünde wurde bestraft, und zwar an dem Ersatz. Und jetzt wussten die Israeliten, dass dieser Ersatz keine Sünde auf Dauer wegnehmen wird und wegnehmen kann. Warum? Er zeigte nur auf einen Ersatz, den Gott eines Tages senden würde. Und dieser Ersatz, der wirklich die Sünden wegnehmen kann, ist der Herr Jesus Christus. Das Lamm, das geschlachtet werden sollte, das angekündigt wurde 1500 Jahre vorher. Und dann kam Jesus. Und Johannes der Täufer sagt sofort, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Der Bund ist übertreten, der Bund ist gebrochen und Gott sendet seinen Sohn. Und sein Sohn lebt ein vollkommenes Leben. Er war das Lamm ohne Fehler. Gott selbst sagt mehrmals über ihn, mein geliebter Sohn, an dem ich mein ganzes Wohlgefallen habe. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott findet keine Sünde. Und nun stirbt er. Und wir denken, die Menschen tun ihm so was Böses an. Nein, es war Gott, der zeigte, wer der Mensch gegen Gott ist oder wie der Mensch in seinem Charakter gegen Gott ist. Ja, er musste all diese Sünden an seinem eigenen Leib erleiden. Aber was viel entscheidender war, in diesem Moment bestrafte Gott die Übertretungen seiner Kinder an seinem Sohn. Das Blut, das Jesus vergoss, war genau dieses Blut, durch das sie Vergebung empfangen sollten. Deswegen wird Jesus hier bezeichnet als dieser Sühnedeckel. Dort wurde das Blut draufgespritzt und Gott sieht auf einmal, der Bund ist erfüllt. Nicht nur, der Bund ist erfüllt und zwar vollkommen erfüllt in Jesus Christus. Er hat alles getan, was Gott von den Menschen forderte. Und er hat sein Blut gegeben, mit seinem Blut sie freigekauft, ihre Übertretungen bezahlt. Das Blut ist vergossen worden. Und nun schenkt Gott aufgrund dieser Tatsache, diesem Fundament, jedem Menschen Vergebung der Schuld, der an ihn glaubt. Der an ihn glaubt. Der an ihn glaubt. Das ist, was hier gesagt wird. Durch den Glauben an ihn. Und das bedeutet, aber warum ist das, ich muss anders sagen, warum ist das so schwer? Warum ist das so schwierig für den Menschen zu begreifen? Aus dem einfachen Grund, weil unser Stolz will etwas in uns finden, warum Gott mit uns zufrieden ist. Und die Bibel macht dem ein Ende und sagt, es gibt keine Hoffnung, wenn du etwas beitragen willst, zu deiner Errettung, um vor Gott zu stehen, weil alles, was du anfasst, unrein ist. Aber Gott in seiner Gnade, und deswegen ist es Gnade, gibt seinen Sohn. Er bezahlt den Preis. Er opfert das Allerliebste. Und richtet in dem Allerliebsten die Schuld. Und schafft in ihm eine Grundlage, dass dem Gottlosen vergeben werden kann. Aber nicht nur vergeben, sondern dass er gerecht wird, gerecht gesprochen wird von Gott selbst. Durch den Stellvertreter. Wenn man ins Internet schaut, sieht man einen Haufen Leute, die sagen, es kann ja nicht gerecht sein, dass so ein Gerechter einfach umgebracht wird und dadurch der Gottlose gerechtfertigt wird. Es beweist nur, wie ungerecht das Denken des Menschen ist. Was versteht der sündige Mensch von der Gerechtigkeit Gottes? Und es beweist nur, dass der Mensch nicht verstanden hat, in welchem elenden Zustand er vor Gott ist und dass es für ihn keine Hoffnung gibt, als dass Gott, dass der ewige Gott dem Menschen seine Schuld vergibt. Und die Bibel zeigt, wie Gott beides zusammenbringt, nämlich dass Gott gerecht ist und doch den Gottlosen rechtfertigt. Nämlich durch diesen Stellvertreter, den Herrn Jesus Christus. Und schaut, das ist das Thema hier, wenn er sagt, als Gott Zurückhaltung, Vers 26, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Paulus macht den Blick zurück, weil viele Juden da waren, die das Evangelium hörten Und er will damit sagen, beruf dich nicht auf Abraham, denn Abraham glaubte, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Das war seine Hoffnung. Aber Abraham wusste, Jesus selbst sagt es, es wird der Erlöser kommen, der meine Schuld sühnt. Meine Tiere, die ich geschlachtet habe, können die Sünde nicht wegnehmen. Mein Sohn, den ich schlachten wollte, ist selbst ein Sünder. Gott gab Ersatz. Und Abraham wusste, der Ersatz wird kommen. Gott hat ihn verheißen. Und was Paulus hier macht, er zeigt einfach, dass Gott dem Abraham deswegen vergeben hat und ihn gesegnet hat, weil er seine Sünden in seiner Kammer aufbewahrt, also Abrahams Sünden bei Gott verwahrt wurden, bis Jesus gekommen ist. Und dass aufgrund dieser Tatsache Gott dann an seinem Sohn die Sünden Abrahams bestraft hat und deswegen Abraham sein Freund war und gesegnet wurde. Und warum hat es mit Abraham getan? Weil Abraham an den Gott glaubte, der den Gottlosen rechtfertigt. Warum rettet nur ein Glaube? Weil nur ein Gott mächtig ist zu retten. Und weil dieser eine Gott nur einen Erlöser gesandt hat, den Herrn Jesus Christus, und nur in ihm, dem Einzigen, die Gerechtigkeit erfüllt hat, die wir Menschen brauchen, und an ihm die Sünde bestraft hat. Wenn es einen anderen Mittler gibt, wenn es einen anderen Mittler gäbe vor Gott, dann würde es einen anderen Weg geben. Wenn der Mensch seine Bosheit verlassen könnte, könnte es vielleicht einen anderen Weg geben. Aber da dies ausgeschlossen ist, gibt es nur einen einzigen, den Herrn Jesus Christus. Gott selbst hat einen Weg gebahnt. Warum suchst du einen anderen? Aber seht, welche eine Botschaft der Gnade Gottes, Vergebung und Erlösung zu schaffen, den Menschen zu rechtfertigen. Der Mensch geht nicht verloren, weil er gesündigt hat. Er geht verloren, weil er auf seine eigenen Mittel vertraut und Gottes Mittel verwirft. Er geht verloren, weil er sich weigert, Gottes Weg anzuerkennen und stattdessen seinen eigenen Weg aufrichtet. Die Botschaft Gottes ist sehr klar. Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Warum? Weil im Menschen nichts ist, worauf Gott bauen könnte. Darum tut Gott alles in Christus Jesus, um jeden, der an ihn glaubt, Vergebung der Schuld zu geben, ihn als Kind anzunehmen. Wie vielen aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Aber es ist entscheidend, was Gott über seinen Sohn gesagt hat. Viele Leute sagen dir heute, ich glaube an Jesus. Genauso wie viele zur Zeit Jesu sagten, wir glauben an ihn, aber ihn am Ende kreuzigten. Der Glaube an Jesus ist der Glaube, bei dem Jesus das ist, was er in Wahrheit ist, wozu Gott ihn gegeben hat. Nämlich Sühnopfer, Schuldopfer, Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, Versöhner, Erlöser, der ewige Sohn Gottes, der König der Könige und der Herr aller Herren. Gott hat ihn auf den Thron gesetzt, dass er in Ewigkeit bleibt. Der wahre Glaube glaubt an den Jesus, den Gott selbst offenbart hat. Aber dieser ist fähig zu erretten. Ich schließe mit dem schönen Beispiel von dem Verbrecher am Kreuz. Der Verbrecher am Kreuz sagt, Herr, denke du an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er befahl seine Seele dem an, von dem er wusste, dass er fähig ist, seine Seele in Gottes Herrlichkeit zu bringen. Das ist, was Gott von dir fordert. Er sagt, kehr um, bekenne deine Schuld. Bejahe Gottes Urteil über dein Leben und komm zu dem, der fähig und mächtig und willig ist, deine Seele in seine Herrlichkeit zu führen. Das ist die einzige Sicherheit. Wenn du etwas beitragen musst, wird es genau daran scheitern. Er hat alles getan. Deswegen aufgrund der Gnade, die in Christus Jesus ist. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet werden. Das ist Gottes Verheißung. Amen. Lass uns schließen mit dem Lied 118. O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha. Und wir singen die Strophen 1 und 4. Singen wir 1, 2 und 4, genau. 1, 2 und 4. Lass uns jetzt so aufstehen und dann schließe ich noch im Gebet. Vater, bitten wir dich, dass du unseren Glauben neu auf dein Werk gründest, dass wir auch genau das verstehen und bewahren, in unserem Herzen bewahren, was du gesagt hast, was wir gerade gesungen haben. In deinem teuren Blut bin ich gerecht und rein. Herr, du rechtfertigst den Gottlosen und wir preisen dich für alle, die das gesehen haben und ihre Hoffnung, ihr Vertrauen auf Christus Jesus gesetzt haben. Und Herr, sie werden nicht zu Schanden werden, weil es dein Wort ist und weil du nicht lügen kannst. Und darum bitten wir dich für die, die überall suchen und in sich selbst suchen und in den Empfehlungen dieser Welt suchen. Herr, erbarme dich über sie, dass sie auch sie zurückkehren zu dir, dem Herrn, ihrem Gott. Herr, du rufst uns. Bei dir ist viel Vergebung. Wir preisen dich dafür. Und du sagst, wenn die Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Darum wirke nun durch deinen Heiligen Geist und bringe das Wort, das wir mit den Ohren gehört haben, in unser Herz. Und wirke du Glauben. Wir wollen dich bitten für jeden, der noch in seiner Selbstgerechtigkeit vor dir steht. O, sende deinen Heiligen Geist und gib das Licht, dein Licht, und führe zu Christus. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr gebe euch Frieden.